Guten Morgen, ihr Lieben. Wunderschön, bei euch sein zu dürfen. Komme ich nach Hause, komme ich nicht nach Hause? Ich bin da und freue mich auf jeden Fall, bei euch sein zu dürfen. In der Zeit auf der Bibelschule, da hört man immer wieder verschiedene Anekdoten von Studienkollegen, von irgendwelchen Dozenten. Und man sitzt nicht da und prüft jede dieser Anekdoten nach, ob sie wirklich wahr sind oder nicht. Aber doch haben sie oft eine Aussage, zu was veranschaulichen oder wie auch immer, kleine Geschichten aus der Kirchengeschichte, die gut zu merken sind und die gewisse Wahrheiten transportieren. Und so möchte ich heute mit einer dieser die Predigt einleiten und weiß nicht, ob sie wahr ist. Ich habe es nicht nachgeprüft, beziehungsweise ich habe mir mal kurz eine halbe Minute Zeit gegeben, habe nichts gefunden. So. Aber sie transportiert etwas. Es wird berichtet, dass ein Bibellehrer, der später ein großer Knecht im Reich Gottes war, in seinen jungen Jahren Kindergottesdienst machte. Und er hat seine Gruppe an Kindern genommen, ist ins Zoo gegangen und hat sie vor das Löwengehege gestellt und hat sie in die Löwen gezeigt. Und dann aber war seine Botschaft nicht, schaut mal, diese tollen Löwen, sondern er hat ihnen gefragt, werdet ihr bereit, für Jesus dort hineinzugehen? Vielleicht im Rahmen einer Fütterung oder wie auch immer. Und wir denken an Daniel möglicherweise, der genau das erlebt hat. Und seine Botschaft, die er an diese Kinder übermitteln wollte, werdet ihr bereit für Jesus. Und wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, dort vor diese Löwen gehen und gefressen zu werden für Jesus. Und die Frage, die sich natürlich heute für uns stellt, ist das nicht zu hart für kleine Kinder? Wie alt sie waren, ob sie Geschichte wirklich gab, oder ist auch nicht wichtig. Es ist zu hart. Es ist in unserer Zeit vielleicht zu hart. Aber genau das ist, was die Schrift tut. Die Schrift, wir könnten doch sagen zu diesen Menschen, du musst doch vielmehr die Kinder für Jesus zu gewinnen versuchen, oder? Und da schreckst du sie ab. Ich möchte euch das übertragen. Denkt doch mal, euch möchte jemand ein Auto oder ein Haus oder irgendwas verkaufen. Er preist euch das an und sagt so toll und so gut und herrlich und redet nicht darüber, über die Schwächen. Redet nicht darüber, was das Auto beispielsweise nicht kann, was dieses Haus, wozu es nicht gut ist. Man hat direkt eine Bundesstraße gebaut und den ganzen Tag Autolärm und Schienenverkehr und wird nicht erzählt. Wir würden doch bitten und sagen, doch, gebt uns doch bitte ein ehrliches Angebot, was ist auf uns? Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass wir die Schwächen des Evangeliums predigen müssen. Das Evangelium hat keine Schwächen. Aber das Evangelium hat genauso auch Punkte, und über einen von diesen machen wir uns heute Gedanken, die ernst sind. Und wo uns die Schrift fragt, seid euch dessen bewusst und wollt ihr das wirklich? Denkt an die Löwen. Ich möchte mit euch heute, wie ich es bei uns in der Gemeinde tun darf, durch das Lukas-Evangelium durchpredigen. Ich möchte heute mit euch Lukas Kapitel 3, die Verse 18 bis 20 mit euch anschauen. Ich möchte diesen Text lesen, ich möchte für die Predigt beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, ihr dürft gerne aufstehen, je nachdem, wie ihr das wollt. Ich lese diesen Text, Lukas 3, 18 bis 20, und dann bete ich für diese Predigt. Gott spricht, Jesus Christus spricht zu uns, dem uns über Johannes den Täufer berichtet, indem nun er, Johannes, auch mit vielen anderen Worten ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft, Evangelium. Weil aber Herodes, der Vierfürst, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all dem anderen Bösen, das Herodes getan hatte, von ihm zurechtgewiesen worden war, fügte er zu all dem Bösen auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Danke, Jesus, dass du zu uns redest und wir sind berufen in die Gemeinschaft mit dir, so haben wir es heute Morgen schon gehört. Das ist eine herrliche Berufung. Und so bitten wir dich, rede du, gebrauche du mein schwaches Wort heute Morgen, um zu deinem Volk zu reden, damit wir wirklichen Gemeinschaft, ein Glauben der Gemeinschaft mit dir kommen. Offenbare dich. Jesus, war zu allen Zeiten so, dass wenn der Himmel verschlossen ist, keiner, nicht ein Turm zu Babel und keiner zu dir hochkommen kann. Aber Jesus, du kamst zu uns und du wohnst in deinem Volk. So danken wir dir, dass du zu uns redest. Und ich bitte dich, in all denen, die du heute Morgen nicht redest, präsentiere ihnen, öffne ihnen die Augen für das Evangelium und zeige ihnen, dass du herrlicher bist als alles. Und das, was wir vielleicht aus menschlicher Perspektive als Nachteil beschreiben würden, nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die du hast. Das bitte schenke uns als Volk Gottes und jedem anderen, ob hier oder im Stream. Amen. Ich möchte diesen Text heute in drei Punkten mit euch anschauen. Zum einen möchte ich Vers 18 mit euch anschauen, durch das Evangelium hingewandt zu Jesus. Und dann Verse 19 und Verse 20. Aber was bringt, was bedeutet es? Was sind die Konsequenzen für den, der sich zu Jesus wendet? Der Begriff ist Widerstand, ist Drangsal, Trübsal, wie auch immer wir es nachher beschreiben wollen. Und das dritte Punkt, ich möchte diesen Text auf uns anwenden. Also zunächst einmal durch das Evangelium hin zu Christus gewendet. Vers 18, indem er nun, Johannes der Täufer, hatte ich schon gesagt, mit vielen anderen Worten das Volk ermahnte, verkündigte er ihnen das Evangelium. Wir merken, dieser Vers 18, auch der, die Stellung, wo er steht, ich nehme euch gleich mit hinein, es ist eine Zusammenfassung. Lukas nimmt sich Zeit, wie er im Evangelium immer wieder tut, 2 Vers 39 beispielsweise, 1 Vers 80, um das, was er bisher verkündigt hatte, zusammenzufassen und zu bündeln. Und an solcher Stelle steht dieser Text auch heute. Er fasst den Dienst von Johannes den Täufer zusammen unter den Worten Evangelium und Ermahnung. Dieses Wort Ermahnung, es meint ein eindringliches Zureden. Wir schauen es uns gleich an in Kapitel 3. Ein eindringliches Reden auf das Volk, auf das, die zu ihm kommen. Und tut Buße, wendet euch ab von dieser Bosheit, wendet euch hin zu Christus. Wer die Predigt von Johannes im Kopf hat, mit einer gewissen Schärfe, er ist sehr klar und sehr deutlich, was es bedeutet, Christus abzulehnen. Und er fasst das hier zusammen unter einer Ermahnung. Lieben, dieses Wort ermahnen, es meint ernstes Zutreten, aber es meint genauso auch ermutigen. Und trösten. Warum? Weil eine wirkliche Not da ist. Und das ist, so heißt es hier, verkündigte er dem Volk das Evangelium. Wir könnten wörtlich übersetzen, er evangelisierte das Volk. Das ist das, was dieses Wort hier meint. In Vers 19 wird noch mal ein anderer Begriff dafür verwendet, das ist das Wort zurechtweisen. Das schauen wir uns nachher an. Johannes wies das Volk im Evangelium zurecht. Aber jetzt, was ist diese Botschaft, die Johannes predigt? Ich habe bei uns in der Gemeinde, übrigens liebe Grüße, bevor ich es vergesse, liebe Grüße, bei uns in der Gemeinde seit Dezember ungefähr die Zeit gehabt, durch die ersten drei Kapitel durchzupredigen. Und so kann ich relativ kurz und kompakt die Gemeinde daran erinnern mit euch heute, weil wenn ich diesen Weg gehe, möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen, jetzt die ersten drei Kapitel im Johannesevangelium, vor allem Kapitel 3 und die Predigt von Johannes, zusammenzufassen und zu schauen, was bedeutet Ermahnung, was bedeutet bei Johannes Evangelium. Aber schlagen wir zunächst einmal Lukas Kapitel 1 auf. Ich möchte vieles erwähnen, an manches euch erinnern, in Erinnerung rufen und vor allem die Frage stellen, was hat Lukas, wenn er vom Geist spricht, vor? Was möchte er bei seiner Leserschaft erreichen? Und dazu möchte ich euch in Vers 4 führen. Lukas 1, Vers 4. Er beschreibt, ich berichte euch, wie es schon andere getan haben, ich berichte euch in Exaktheit, ich berichte euch vor dem Hintergrund des Alten Testamentes. Und jetzt schreibt er hier Vers 4, damit du die Zuverlässigkeit, den sicheren Grund der Dinge, der Lehren erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Merkt ihr, das ist das, was Lukas erreichen möchte. Klammer auf, dass der Geist durch Lukas erreichen möchte. Er möchte, dass Theophilus und seine Hörer und wir heute den sicheren Grund der Lehre erkennen. Was ist die Lehre? Beschreibt es in den Versen vorher. die Lehre über das Wort. Das ist hier und das ist Jesus Christus im Buchstaben. Er möchte, dass seine Zuhörerschaft merken, auf Jesus, so wie er hier gelehrt wird, könnt ihr euch wirklich verlassen. Auf ihn könnt ihr wirklich bauen. Er hat dafür zwei Argumente, die euch das ganze Lukas-Evangelium durchführt. Erstens, weil es historisch wahr ist. Er ist wirklich historisch für die Sünden seines Volkes gestorben. Und so kann er wirkliche, wahre Sünden, die du in Zeit und Raum in deinem Leben tust, vergeben. Es ist historisch wahr. Und zweitens, es ist nicht allein historisch wahr, sondern es ist die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat im Alten Testament. Das sind die zwei Pfeiler, auf denen er sein Evangelium baut, mit dem Anliegen, werdet fest darin, ihr könnt darauf bauen. Und dann beginnt er in Kapitel 1 für 80 Verse die Leserschaft vorzubereiten. Er weiß, und Lukas ist ein guter Lehrer, er weiß, wenn ich gleich mit Jesus kommen würde, Theophilus und all die anderen, ihr Herz wäre nicht vorbereitet. Und so nimmt er sich Zeit und zeigt uns, präsentiert uns ein Zacharias, ein Mann, ein Priester, gelehrt, im besten Alter, am Höhepunkt seiner theologischen Karriere, der nicht bereit ist, die Botschaft anzunehmen. Gott beginnt, seine Verheißung zu erfüllen. Seine Frau Elisabeth wird ein Kind gebären, ich glaube es nicht. Zacharias muss einen Weg gehen, es zu lernen. Er muss über einige Monate lang schweigen. Und da merken wir an Zacharias, das Volk ist noch nicht bereit. Er kann die Botschaft an das Volk noch nicht richten. Das Volk und Zacharias, sie sind nicht bereit. Und dann schwingt dieses Bild um und Lukas stellt uns Maria vor. Ganz anders, nicht groß, nicht theologisch, nicht Tempel, nicht Jerusalem. Irgendwo Provinzstädtchen Nazareth, Jungfrau. Wer sie genau ist, wissen wir nicht. Stammbaum kommt erst später, aber ihr Mann, irgendeiner, der hat königliche Abstammung irgendwie. Ja, genauso wissen wir es, ein Niemand. Aber so heißt es hier in Vers 28, Gabriel kommt zu ihr und er sagt, kam zu ihr herein und sagt, sei gegrüßt, Begnadigte. Was ist der Unterschied? Sie ist in besonderer Weise begnadigt. Und schaut mal, passend zur Einleitung, der Herr ist mit dir. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied von ihr zu Zacharias. Und was ist das Resultat daraus? Er sagt ihr, du wirst Jesus begegnen, ganz plastisch im Bauch. Ja, Jesus kommt zu dir. Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Wort. Das ist eine begnadigte und demütige Frau. Guck mal mit mir, wie sie es weiter später sagt in Vers 47. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinen Heiland. Warum? Denn er hat niedergeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Das ist ihr Bild von sich. Die Niedrigen, die Demütigen, die sind bereit, Gott anzunehmen. Vers 51, der hat Macht ausgeübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. 52. Er hat die Mächtigen von Thronen niedergestoßen und Niedrige erhöht auf Thronen. Hungrige hat er mit guten Gaben gefüllt und Reiche leer fortgeschickt. Das ist ein Ausleger sagt, das sind mit die wichtigsten Verse der Botschaft von Lukas. Das Evangelium ist, die Niedrigen werden erhöht. Bist du hungrig heute Morgen nach dem Wort Gottes? Gott will dich sättigen, sättigen mit Gutem. So ist Kapitel 1 die Vorbereitung. Wer ist bereit, Jesus zu begegnen? Nicht die, die alles haben, sondern die Begnadigten, die Demütigen. Und so kommen wir in Kapitel 2. Und ich meine, ich habe dort irgendwann mal hier schon drüber gepredigt, den Weihnachtstext. Und die Botschaft ist, der Christus, Jesus, kommt in diese Welt und keiner bekommt es mit. Sie lehnen ihn sogar ab, Klammer auf, ohne es groß mitzubekommen, so unwichtig ist er ihnen. Und Gott schreibt es mit großer Leuchtreklame an den Himmel. göttliche Herrlichkeit und die Engel erscheinen und offenbaren es den Engeln. Das ist, Kapitel 2, Vers 11, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und sie strömen, Gott schickt sie zu Jesus. Sie begegnen Jesus und sie kommen zum Lobpreis. Sie beten ihn an und bezeugen ihn. Und dann geht der Text weiter und er berichtet uns verschiedene Begegnungen. Immer wieder das Gleiche. Menschen kommen zu Jesus. Sie kommen in Lobpreis und sie bezeugen ihn. Warum? Weil Gott sie hinführt. Jesus wird als Achtjähriger beschnitten, kommt als 33 Tage altes Kind in den Tempel, um ein Reinigungsopfer für Maria darzubringen. Und wir merken, Jesus ist der, schon als kleines Kind, der die Schrift erfüllt, der das Gesetz erfüllt. Das ist Lukas 2, 21 bis 24. Und dann kommt Simeon, ein alter Mann. Er wartet, er wird sterben und er möchte in Frieden sterben. Und Gott hat ihm zugesagt, du wirst den Trost Israels sehen, bevor du stirbst. Jesaja Kapitel 42 bis Kapitel 40 bis Kapitel 66 erfüllt sich. Und dieser Simeon, er nimmt dieses kleine Baby in den Arm und weiß, wen ich da habe. Das ist die Erfüllung von Jesaja. Er hat ihn auf seinen Armen, den Trost Israels. Dieses kleine Kind erfüllt das Gesetz, erfüllt die Propheten. Und es tritt Hannah auf, ab Vers 36, eine noch ältere Frau, die ein Leben mit schwerem Leid erfüllt hat. 38, und sie trat in derselben Stunde dazu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Auch das ist dieser kleine Jesus, der Jerusalem erlösen sollte. Und wir gehen weiter in Kapitel 2, Lukas macht einen Zeitsprung, vielleicht 39 noch. Und als sie alles nach dem Gesetz des Herrn vollendet hatten, das ist, Jesus hat in diesen jungen Tagen alles im Alten Testament erfüllt. Und dann macht er einen Sprung zum 12-jährigen Jesus, der in den Tempel kommt. Der 12-jährige Jesus, er sitzt inmitten der hohen Theologen und erklärt ihnen die Schrift. Und keiner kann greifen, was er greifen kann. Keiner kann verstehen, wie dieser kleine 12-jährige so herrlich sein kann, so gut die Schrift versteht. Nicht seine Mutter, die ihn doch getragen hat im Bauch, noch die Gelehrten damals, er überragt sie alle. Ihr Lieben, Kapitel 2, nachdem Lukas in Kapitel 1 das Volk vorbereitet, die Leserschaft vorbereitet, präsentiert er uns in Kapitel 2, wie herrlich ist Jesus schon als Kind und als 12-Jähriger. Das ist wie so eine kleine Vorwegnahme. Guckt mal, Jesus ist schon jetzt so herrlich, er überragt sie alle. Wie viel mehr, wenn wir in Kapitel 3 einem 30-jährigen Jesus begegnen? Wie viel mehr wird er groß sein? Aber Lukas als guter Lehrer weiß, wir können noch nicht gleich Jesus nachfolgen. Es bedarf noch einer Frage, einer Thematik, die muss ich klären, bevor wir, wie die Jünger damals, Jesus nachfolgen, so jetzt in Lukas in 20 Kapiteln Jesus nachfolgen. Es braucht noch eine Sache, bevor wir wirklich dem 30-jährigen Jesus nachfolgen. Und zwar die Frage, gehörst du wirklich zu ihm? Bist du wirklich ein Jünger Jesu? Oder bist du wie die vielen und Judas, der ihm vielleicht nachläuft, aber am Ende gerichtet werden wirst? Was bringt es dir, jetzt hier 20 Kapitel lang Jesus nachzufolgen, von Jesus zu lesen, wenn du nicht geklärt hast, dass du zu ihm gehörst? Dann ist dieser Jesus, von dem hier geschrieben wird, nichts anderes als dein Richter. Und so nimmt sich Lukas Zeit, hier 20 Verse mit seiner Leserschaft die Frage durchzubuchstabieren, gehörst du wirklich zu Jesus? Und das macht er anhand von Johannes dem Täufer. Kapitel 3, Vers 3 möchte ich lesen. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordans und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das ist die Frage, die von Anfang an geklärt wird. Hast du Vergebung? Weil sonst, was soll dir all das andere? Es ist hier, sagt er, eine Taufe der Buße. Bist du wirklich von dieser Welt weggewandt? Zu wem eigentlich? Schauen wir uns gleich an. Hast du dich wirklich von dieser bösen Welt abgewandt? Und das heißt hier eine Taufe der Buße. Das heißt, die Buße wird vollendet in der Taufe. Jeder, der Buße getan hat, lässt sich taufen. Auch die Einladung heute an dich, wenn du nicht getauft bist, aber du sagst, ich habe Buße getan, lass dich taufen. Geh auf Viktor zu, geh auf Alfred zu, lass dich taufen. Wunderbare Tauffeste, wenn das ist, bekannt wird. Menschen kehren zu Jesus um. Eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Aber das Volk, zu dem Johannes predigt, kommt zu ihm und stellt ihm die Frage, oder Johannes merkt es, was ist wahre Buße? Ja, viele können sagen, ich habe Buße getan. Viele können sagen, ich gehöre wirklich zu Gott. Und so nimmt sich Lukas Zeit zu klären, was ist wahre Buße. Vers 7, und er sprach zu den Volksmengen, die ins Haus kamen, um von ihm getauft zu werden, ihr Otternbrot, eigentlich heißt es hier, ihr Giftschlangengezeugte. 1. Mose Kapitel 3, ihr seid Kinder des Teufels, der Schlange. Das ist, Buße beginnt mit dieser Erkenntnis. Ihr Giftschlangengezeugten, wer hat euch gewiesen, im kommenden Zorn zu entfliehen? Und schaut mal, was ist wahre Buße? Bringt nun der Buße würdige Früchte. Nicht, dass die Frucht dich rettet, aber wahre Rettung, wahre Buße wird Frucht bringen. Vers 10 bis Vers 14, er geht darauf ein, was heißt es, diese Frucht? Das heißt, dass man Liebe hat. Es heißt, dass man sich unterordnet. Das heißt, dass man sich nicht über andere überhebt. Das ist Frucht. Das ist in Versen 10 bis Vers 12, 14 ausgeführt. Aber wer ist bei dem, der keine Frucht bringt? Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zu Vater. Warum Abraham? Wenn es außerhalb von Christus eine Möglichkeit gibt, gerettet zu werden, dann ist sie Abraham. Aber Abraham kann euch nicht retten. Abraham ist die beste falsche Option, gerettet zu werden. Und er sagt, ihr beruft euch auf Abraham. Keine Chance, so gerettet zu werden. Keine Chance. Wenn ihr meint, ja, ich habe Buße getan, aber meine Sicherheit ist in Abraham, keine Chance. Ich habe Buße getan, aber irgendwas anderes in dieser Welt ist meine Sicherheit, keine Chance. Beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Was ist die Rettung? Ein souveränes Werk Gottes aus toten Steinen vermag er zu retten. Und schon ist die Axt an die Wurzeln der Bäume gelegt. Und jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, merkt ihr Einzahl, nicht mal eine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist Gericht, das ist Gericht. Und dann kommt er in Versen 15 bis Vers 17 zu der Frage, und zu wem sollen wir uns jetzt umkehren? Buße ist nicht einfach nur, ich wende mich von der Welt ab, sondern Buße hat immer eine neue Ausrichtung. Zu wem wende ich mich hin? Die Volksmengen fragen, Johannes, bist du das, der uns rettet? Bist du der Christus? Bist du der Erlöser? Und er sagt, nein, guckt mal mit mir, Vers 16. Und antwortete Johannes allen, sprach, ich zwar taufe euch in Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, dem die Riemen seiner Sandalen zu lösen, ich nicht wert bin. Sandalen zu lösen, das spielt auf 2. Mose Kapitel 3 im Dornbusch an. Er sagt, der nach mir kommt, das ist der Gott vom Dornbusch, der Sandalen anhat. Das ist Gott und Mensch in einer Person. Allein er vermag euch zu retten. Was wird er tun? Er wird euch in heiligem Geist und Feuer taufen. Das heißt, er kann euch retten und er kann euch richten. Zu diesem müsst ihr euch hinwenden. Das ist das Evangelium, das ist diese Botschaft, die Johannes gepredigt hat. Und dann kommen wir, Vers 17, noch nach einer Erklärung, ich überspringe sie, Vers 18. Indem er nun mit vielen anderen Worten ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Das, ihr Lieben, war die Botschaft von Johannes, dem Täufer. Das war die Botschaft von Johannes, dem Täufer. Und jetzt bespricht Lukas mit seinem Theophilus, seinem Leser und seiner Leserschaft und uns heute, was bedeutet es jetzt, wenn du denn wirklich Buße getan hast? Was ist denn die Konsequenz, wenn du, wie Johannes, dein ganzes Leben dem Evangelium, diesem Christus verschrieben hast? Was bedeutet das? Und hier kommen wir zum zweiten Punkt heute, Vers 19 und Vers 20. Weil aber Herodes, der Vierfürst, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all dem Bösen, das Herodes getan hatte, von ihm zurechtgewiesen worden war, fügte auch zu diesem allem hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Was ist die Konsequenz davon, wenn du wirklich zu Jesus dich gewendet hast? Widerstand. Hier am Beispiel Gefängnis. Lukas wendet unseren Blick hin auf Herodes. Schaut mal, wie er ihn beschreibt. Weil aber Herodes, der Vierfürst, und so weiter. Er richtet uns zunächst unseren Blick auf Herodes und nennt uns zwei Aspekte. Er nennt uns, Herodes wurde zurechtgewiesen wegen der Frau seines Bruders. Und jetzt der, der nur das Lukas-Evangelium hat, könnte sagen, okay, was ist mit dieser Frau seines Bruders? Sie heißt Herodias, gucken wir uns gleich an. Warum Herodes, Herodias, das ist wie Johanna und Johannes, so wie die Namen zusammengehören. Was will er uns sagen? Er wird nicht ganz deutlich hier. Die anderen Evangelien, Markus 6, Vers 17 bis Vers 18, kann das beispielsweise nachlesen. Herodias war die Frau seines Bruders und Herodes hat sie sich genommen. Was hat sie ihm ausgespannt? Ehebruch begangen, hat sie als seine Frau genommen. Seinen Bruder. Das könnte man, okay, Philippus, so heißt der Bruder, war sein Halbbruder. Macht es die Sache weniger schlimm? Nein, eigentlich nicht, oder? Die Frau seines Bruders auszuspannen, Ehe zu brechen. Was möchte Lukas sagen? Es ist eine abscheuliche Sünde, die hier anprangert, die Johannes hier anprangert. Und jetzt nochmal, warum heißt sie Herodias und der Herodes? Ist auch auffällig, oder? Es war seine Halbschwester. Es war seine Halbschwester, die, nein, nicht, das stimmt nicht, seine Nichte. Es war seine Nichte, die seine Verwandte, die er dort genommen hat. Ihr merkt, es ist noch dramatischer, oder? Darf ich von Ekel sprechen? Ja, darf ich, oder? Noch ekliger, was hier passiert. Was macht Lukas? Was macht Johannes der Täufer hier? Er prangert beim Regenten des Landes eine offensichtliche, abscheuliche, hässliche Sünde an. In anderen Evangelien heißt es, er sagt zu ihm, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und jetzt müssen wir bei Johannes nicht annehmen, dass er zu Herodes gegangen ist. Herodes ging zu ihm. Das aber wiederum heißt, da war alles Volk da, oder? Da waren alle da und er prangert ihn vor dem ganzen Volk an. Und jetzt tut es nicht irgendjemand, sondern es tut derjenige, von dem das Volk denkt, das könnte der Christus sein. Das heißt, es ist der Erlöser, auf den das Volk seit Jahrhunderten wartet. Die eine Person, die so zentral das ganze Volk hinter sich herbringt. Von dem, so heißt es in Kapitel 20, das Volk denkt oder glaubt, er kommt von Gott, er ist von Gott gesandt. Und dieser prangert ihn an. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, das ganze Volk wird gegen Herodes aufgebracht. Es war nicht einfach nur so, Philipp, komm, lass halt die Sünde, so, ja? Sondern es war ein Bloßstellen, hier heißt es im Vers 19 am Ende, Zurechtweisung, dieses Wort Zurechtweisung kann ich als Bloßstellen, als Aufdecken verwenden. Das Bild, das darin ist, wie Frauen, die ihre Röcke hochgehoben bekommen und man sieht, was man nicht sehen sollte. Das ist, was er mit Herodes getan hat. Er legt seinen Finger in diese Wunde und prangert ihn an. Und dann heißt es weiter, Vers 19, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das Herodes getan hatte. Gut Deutsch, da war alles in seinem Leben böse. Und das eine war halt der Gipfel davon. Beziehungsweise wir werden gleich sehen, der Gipfel kommt eigentlich noch. Wer das möchte, kann das nachlesen, Apostelgeschichte 12, da lesen wir vom Tod von Herodes. Das ist ein sehr grausames Kapitel, das uns Herodes in schrecklicher Weise beschreibt. Sein Ende ist, dass er eine Rede hält vor dem Volk. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen. Das Volk Und das Volk ruft, das ist die Stimme eines Gottes, nicht eines Menschen. Und Herodes genießt das und nimmt das an. Und ein Engel des Herrn schlägt ihn und er stirbt auf der Stelle und heißt es, und wird von Maden zerfressen. Das ist Ausdruck. Also das ist, jeder wird von Maden zerfressen, der begraben wird. Aber bei ihm schreibt er es, um auszudrücken, schau mal, welch schändlichen Tod er stirbt. Das ist ein Feind, ein Böser, einer, der Gott nicht mag. Aber was war der Gipfel seiner Bosheit? Wie heißt es hier in Vers 20? Fügte er allem, das heißt all diesem Bösen, auch das hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Das heißt, er hat diesen, der so zentral im Volk stand, einfach rausgerissen, durfte nicht mehr predigen, durfte vor allem nichts mehr gegen ihn sagen. Er musste mundtot gemacht werden. Und wisst ihr, was er damit in gewisser Hinsicht gemacht hat? Die Predigt von Johannes, er versuchte dadurch zu zeigen, dass die Predigt von Johannes falsch ist. Er meinte darin, dass er Johannes einsperrt, kann er zeigen, was du predigst, ist völliger Blödsinn. Warum? Er hat doch gepredigt, wer nicht Buße tut, kommt ins Feuer, oder? Habe ich euch gerade gezeigt. Und jetzt kann er sagen, nee, der nicht Buße tut, sperrt den anderen ein. Der nicht Buße tut, nämlich ich, regiert, triumphiert über dich, der du sowas predigst. Was ist die Botschaft darin? Darin, dass du im Gefängnis sitzt. Schau mal, Johannes predigt Gericht für die Bösen. Die Bösen triumphieren über Johannes. Oder anders, du predigst Vergebung. Und Vergebung heißt im Lukas-Evangelium Freiheit, zeige ich euch gleich. Freiheit für die, die Buße tun. Wirst du frei? Du gehst ins Gefängnis. Gefängnis ist der Gegensatz von Freiheit, oder? Schaut mal mit mir, Kapitel 3, Vers 3 habe ich schon gelesen. Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Geht mal mit mir in Kapitel 1, Vers 71. Zacharias kann wieder reden, haben wir vorher übersprungen. Weil am Tag der Beschneidung von Johannes erhält einen gigantischen Lobpreis und spricht über Jesus, spricht über Johannes. Schaut mal, was er hier in Vers 71 in Kapitel 1 predigt. Er predigt, das Horn des Heils im Haus Davids wird Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Achtet mal auf dieses kleine Wörtchen von. Es kommt zweimal drin vor. Rettung von. Wir könnten übersetzen, Rettung weg von unseren Feinden. Weg aus der Hand derer, die uns hassen. Was bedeutet das? Nicht mehr im Zugriffsbereich. Der Feind kann nicht mehr packen und dich festhalten. Stellt es euch bildlich vor, weil die Jenny zu weit von mir wegsetzt, ich könnte sie so nicht packen, mein Arm ist zu kurz. Das bildlich gesprochen, ja, das ist was er tut. Nicht mehr kann jemand zugreifen, der kann der Feind nicht mehr greifen. Das ist Freiheit. Vers 74, dass wir gerettet werden aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen. Frömmigkeit und Gerechtigkeit und so weiter. Wieder Rettung weg von den Feinden, ohne Furcht zu leben. Vers 77, ich lese Vers 76 mit. Und du aber, Kind, das ist Johannes gemeint, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und seinen Weg bereiten, um uns Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden. Und wie gesagt, Vergebung heißt im Lukas-Evangelium Befreiung, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Geht mal mit mir noch in Kapitel 4, Vers 18, bitte. Das ist die Antrittspredigt von Jesus. Die Antrittspredigt von Jesus in Nazareth. 4, 18. Er bekommt diese Schriftrolle, schlägt sie auf bei Jesaja 61 genau genommen, und dann liest vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, also wieder Evangelium zu predigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen. Und dieses Wort Befreiung ist exakt das gleiche Wort, wie wir vorher mit Vergebung hatten. Vielleicht habt ihr eine Fußnote, wo es steht, bei mir steht sie, aber selber von Hand reingeschrieben. Befreiung ist das gleiche Wort wie Vergebung. Gefangenen Befreiung auszurufen, Blinden das Augenlicht Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, das angenehme Jahr des Herrn. Ihr Lieben, was ist die Botschaft? Freiheit von Sünde, Befreiung, ja, also sogar gefangene Befreiung auszurufen. Und dann kommt Herodes und setzt Johannes ins Gefängnis. Was sagt er damit? Und was sagt er damit dem Volk? Der predigt Freiheit und kann sich nicht einmal selber befreien, oder? Der predigt Freiheit und sitzt selber im Gefängnis. Was ist das für eine Predigt? Und übrigens nebenbei, dann ist meine Sünde doch auch nicht so schlimm, oder? Was macht Herodes hier? Erst einmal Widerstand, Kampf gegen ihn. Geht mal mit mir in Kapitel 7, bitte. Vers 18. 7, 18. Und dem Johannes, eben Johannes dem Täufer, berichteten seine Jünger über all dies, was Jesus getan hat, direkt davor seinen Toten auferweckt. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herzu. Warum hat er sie zu sich gerufen? Er konnte nicht selber gehen, er saß im Gefängnis. Und sandte sie zu Jesus und ließ ihn zu ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes sitzt im Gefängnis, einige Zeit später, und selber kommt diese Fragen. Moment mal, ich predige Freiheit, er predigt Freiheit, aber ich sitze im Gefängnis. Johannes kommt ins Straucheln und überlegt, ist das wirklich so? Hab ich was falsch verstanden? Ist das wirklich der Christus, von dem ich Zeugnis gegeben habe? Johannes 1,29, siehe das Lamm Gottes. Ist er es wirklich oder nicht? Ihr Lieben, was ist die Reaktion? Womit muss der rechnen, der wirklich Buße getan hat? Johannes mit Gefängnis, mit einem Leben, das scheint das Gegenteil zu predigen von dem, was wir im Evangelium gehört haben. Das Leben, das, was Johannes erlebt hat, scheint das Gegenteil von dem zu sein, was er selber und was Jesus gepredigt hat. Achtet auf dieses kleine Wörtchen, scheint, ja? Achtet auf dieses kleine Wörtchen. Es ist Widerstand, es ist Trübsal, es ist Drangsal, es ist Gefängnis. Lukas, vom Geist inspiriert, hält es für in Ordnung, hier einfach aufzuhören und weiterzugehen. Die Leser in dieser Spannung stehen zu lassen. Was ist es mit der Predigt? Widerspricht sie dem Leben oder nicht? Kommt hier weiter zur Taufe Jesu, Lukas Kapitel 3, 21, 22, brauchen wir es heute nicht lesen. Und geht einfach weiter. Ich möchte das heute für uns einsortieren und einen Rahmen des Neuen, der Schrift stellen. Zunächst die Frage, gilt das nur für Johannes? Gilt nur für Johannes, weil er sich dem Evangelium verschrieben hat, dass Widerstand kommt? Wie war es mit Jesus? Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz, im Propheten und in den Schriften geschrieben ist, dass der Christus leiden sollte und an 3 Tagen auferstehen. Und ihr Lieben, dieses Wort Leiden in Lukas 24 meint nicht nur sein Tod, das meint sein ganzes Leben. Warum? Er hat die göttliche Herrlichkeit verlassen, musste all diesen Schmutz, die Sünde in dieser Welt ansehen, wurde ausgepeitscht, abgelehnt, missverstanden von seiner Familie. Jesus selber lebte dieses Leben in Leid bis zum Kreuz. Im größten Leid aller Zeiten, das die Menschheit jemals erlebt hat. Was sagt er in Nazareth? Kein Prophet ist in seiner Vaterstadt willkommen. Er weiß, Propheten leben in Ablehnung. Kapitel 13, Vers 33 und 34. Jerusalem tötet alle seine Propheten. Übrigens, Johannes der Täufer wurde getötet, nicht unbedingt in Jerusalem, aber wurde getötet, wegen einer blöden Geburtstagsfeier. Gib mal mit mir in Kapitel 6, bitte. 6, 22. Das ist Matthäus-Evangelium kennen wir die Glückseligpreisung, das ist die Parallele dazu. Vers 21, glückselig seid ihr, der jetzt hungert und so weiter. Vers 22, glückselig seid ihr, er spricht zu allen Jüngern, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch ausschließen und wenn sie euch schmähen, aber nicht allein deswegen, sondern um euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Bitte achte darauf, es ist nicht unser Ziel, von allen nur gehasst zu werden. Das kriegt jeder Mensch hin. Es geht darum, um Jesu wegen. Er sagt, glückselig seid ihr. Ich lese Vers 23, nachher brauchen wir. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Genauso taten ihre Väter den Propheten. Eben, lieben Propheten wurden schon immer getötet. Jesus wurde getötet, Johannes wurde getötet, die Apostel wurden, wir haben nach biblischem Zeugnis, haben wir es von Jakobus, übrigens von Johannes dem Täufer, von Herodes getötet, Apostelgeschichte 12, sonst von anderen nicht. Die Kirchengeschichte sagt es fast durchgehend, alle von denen wurden getötet. Paulus Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen müssen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Da steht nicht können, möglicherweise verfolgt werden. Da steht werden verfolgt werden. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage, ein Versprechen. Da wird Verfolgung kommen. Wir müssen durch viele Drangsal das Reich Gottes eingehen. Ihr Lieben, das ist keine Frage von Option. Es gibt eine Frage von Option, nämlich willst du Jesus nachfolgen oder willst du Jesus nicht nachfolgen? Aber wenn du, wie es hier in diesem Text heißt, gottselig leben in Christus Jesus, dann ist das keine Frage von Option, ob du verfolgt wirst oder nicht. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Welche Frage stellt Lukas mit seinem Text? Wir haben gesehen, es geht darum, was ist wahre Buße. Und er stellt hier die Frage, wie dieser Prediger, ob es ihn gab oder nicht, ganz am Anfang vor dem Löwengehege. Er stellt diese Frage, möchtest du wirklich Jesus nachfolgen? Ist es dir wert, dies auf dich zu nehmen? Gib mir mit mir Kapitel 14 mit dem Lukas-Evangelium. Jesus greift genau diese Thematik später nochmal auf. Vers 25, 14, 25. Es ging aber auch eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um zu ihnen und sprach, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und seine Schwester, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Was heißt hassen? Heißt das den Vater schlagen und die Mutter quälen? Nein, das heißt es nicht. Das heißt, er stellt Vater, Mutter, Kinder hinten an. Sie sind weniger wichtig als Jesus. Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. 28, wer unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle es sehen und anfangen und zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und beratschlagt, ob er imstande ist, mit 10.000 entgegenzutreten, der ihm entgegenkommt mit 20.000. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Verstehen wir, oder, diese Bildsprache? Und jetzt kommt das Fazit von Jesus. so kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist genau die Frage vor dem Löwengehege. Ist es dir Jesus wert? Dieses kleine Kind damals, das einen Simeon zum Frieden gebracht hat im Tod, das für die Unreinheit der Mutter da war, das diese alte Hanna tröstete, das Kind, das in Leere vollkommen ist, das nach Lukas Kapitel 3, Vers 15 bis 16, Gott im Mensch ist, wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person, der zu retten und zu richten vermag. Ist dir dieser Jesus wert, alles andere in dieser Welt aufzugeben oder nicht? Ist es dieser Jesus dir wert? Familie, die Frau, die Kinder, wow, ja. Ich kann mich erinnern, als Amasia, ich weiß nicht, ob sie gerade geboren war oder ob sie halt schwanger war, ich habe mir die Frage der Erwählungslehre gestellt. Will ich wirklich jetzt, wo ich weiß, meine Frau ist wiedergeboren, die werde ich in Ewigkeit bei mir haben. Aber mit der Tochter, will ich wirklich festhalten an dieser Erwählungslehre oder nicht? Die Frage kam in mir auf. Und ihr Lieben, die Antwort war so schnell und so klar. Ich meine nicht, dass ich was ändern könnte, Gott würde seine Meinung nicht ändern, aber es war klar, ich will meinen Herrn mehr lieben und ich will unter anderem Römer 9 mehr lieben als meine Tochter. Und wenn das bedeutet, was es bedeutet, dann will ich meinen Herrn mehr lieben. Drehen wir das Ganze rum. Wir sind bei der Frage, was ist wahre Buße und was ist die Konsequenz wahrer Buße? Eine Frage, die dieser Text uns stellt, ist uns Jesus herrlich genug? Und wenn nicht, dann lass es. Ich drehe es rum. Aber wenn dir Jesus herrlich genug ist und wenn du sagst, natürlich will ich Jesus vor all dem, was wir hatten. Natürlich will ich ihn lieber als all das andere. Natürlich, wenn Anfeindungen kommen, ich bleibe stehen und wenn komisch geguckt wird in der Arbeit und wenn mich meine Klassenkameraden oder meine Arbeitskollegen komisch anschauen, natürlich nehme ich das in Kauf um Jesu Willen. Natürlich tue ich trotzdem weiter meinen Mund auf. Wisst ihr, was das ist? Im Zusammenhang von wahrer Buße. Das ist Kennzeichen wahrer Buße. Es ist Kennzeichen, dass du die Herrlichkeit Jesu gesehen hast und dass du gemerkt hast, den, der keiner sehen kann, er ist dir größer, er ist dir kostbarer als all das, was in dieser Welt ist. Du hast Jesus in seiner Schönheit gesehen. Ich darf dir was verraten. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden, da wird es wirklich allumfassend deutlich werden. Diese Welt ist nichts im Vergleich zu ihm. Jesaja sagt einmal, was sind alle Völker vor dem Herrn? Nicht ein Staubkorn auf einer Waage. Wie nichts. Das ist der Herr. Das ist unser Gott und Heiland. Es ist Kennzeichen wahrer Buße, zu sagen, ich liebe Jesus mehr als alles. Komm, wir gehen nochmal zurück zu Kapitel 6. Wir hatten es vorher kurz gelesen. Diesen Vers, der so gut in den Worten Jesus so gut darbringt. 6,22. Glückselig seid ihr, so beginnt ihr. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausschließen. Ausschließen heißt übrigens aus der Gemeinde rausschmeißen. Wenn sie euch schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, ja auch wir Deutsche, hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Da gibt es etwas so viel Größeres, das so viel Herrlicheres. Jesus, das ist der Lohn. Freut euch, ihr Lieben, freut euch, wenn sie euch verwerfen. Ich kann das in meinem Zeugnis geben. In der Zeit, als ich hier nach Schwäbisch Gmünd damals gezogen bin, ungefähr jetzt 10 oder 11, egal, so ungefähr so ein paar Jahre jetzt her, damals, wo ich kirchlich aktiv war, übertritt, ich habe es mitgehört, wo geht der Ruben hin? Nicht, dass sie Bettringeln als Gemeinde gekannt hätten, er geht in eine Sekte. Tatsächlich, es war für mich wirklich eine Freude zu hören, schau mal, wir hatten damals auch viel gestritten über verschiedene Themen, weil ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Es war eine Freude da, dass das gesagt wurde. Freut euch, ihr Lieben. Freut euch, wenn sie euch ablehnen. Warum? Jesus ist euch kostbarer als alles in dieser Welt. Jesus ist euch kostbarer als alles in dieser Welt. Wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst, sondern freut euch vielmehr darüber. Ich möchte ganz kurz einen Einschub machen. Freut euch darüber, weil all diese Leiden, all das, was kommt, euch niemals aus der Hand Jesu trennen kann. In dieser Gemeinde, es wird hier viel und gut über die Heilssicherheit und das souveräne Herrschen Jesu gelehrt. Da haben wir das im Hinterkopf. In all diesen Leiden, all das, was kommt, all das, was gegen einen anstehen möchte, all das, was gegen Johannes kommt, nie und nimmer wird dieses Leid uns von Christus trennen. Ich lese es nur vor, ohne es groß auszulegen. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in all dem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten noch Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf, nicht Herodes, uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn, ihr Lieben. Das gilt in all diesem Drangsal, in all diesen Kämpfen, das gilt. Nichts vermag uns von Gott zu trennen. Er, unser Herr, ist der, im Himmel regiert und sagt, ich habe alles in der Hand und ich habe es in der Hand, wenn Johannes ins Gefängnis geworfen wird. Ich habe es in der Hand, wenn die Tochter der Herodias den Kopf von Johannes fordert und sagt, den möchte ich haben. Ich habe es in der Hand. Bis dahin, wir hatten es vorher von Johannes gelesen, Herr, bist du wirklich der? Dass Zweifel aufkommen, selbst bei einem solchen Diener des Herrn, dass Zweifel aufkommen. Ja, das kann passieren. Und was mir heute nicht mein Thema ist, ist, dass wir in diesem Leid auch durch schwere Zeit gehen und dass da Zweifel aufkommen können. Das kommt und das kann passieren. Und Johannes kommt trotzdem im Himmel an. Mein Anliegen ist heute, euch zu sagen, freut euch und hüpft. Euer Lohn ist groß in den Himmeln. Ich möchte euch noch eine Perspektive geben. Wir gehen noch einmal zurück zu Lukas Kapitel 3. Einen dritten Grund, warum wir uns freuen dürfen. Warum Leid ein Grund zur Freude ist, weil Leid nur vorübergehend ist. Leid ist nur vorübergehend und es wird nie so enden. Ich möchte euch das zeigen anhand von Lukas Kapitel 3, Vers 20. Ich lese nochmal. Fügte er auch, also zu all dem Bösen, fügte er auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Ihr Lieben, dieses Wort einschließen gibt es in der Schrift an genau drei Stellen. Einmal in Apostelgeschichte 26, das interessiert uns jetzt nicht, und einmal im Alten Testament in Jeremia Kapitel 32. Das schlagt man bitte mit mir auf. Lukas macht es ganz, ganz intensiv, dass er immer wieder und immer wieder durch das Alte Testament anspielt. Nicht unbedingt das Alte Testament zitiert, sondern anspielt darauf. Und hier spielt er auf das Alte Testament, auf Jeremia 32 an. Das möchte ich mit euch lesen, hier die ersten 5 Verse, um euch zu zeigen. Dieses Einschließen war nur vorübergehend. Jeremia 32, ab Vers 1. Das Wort von Seiten des Herrn an Jeremia erging im 10. Jahr des Zedekia, des Königs von Juda. Dieses Jahr war das 18. Jahr des Nebukadnezar. Wer ist Nebukadnezar? Das ist der König, der Israel einnehmen wird, also Jerusalem einnehmen wird. Und das Heer des Königs von Babel belagerte damals Jerusalem. Das heißt, es war ein Aushungerungskrieg. Die haben Jerusalem umzingelt, haben sie aushungern lassen. An manchen Stellen stand dann, dass sie große Gräueltaten getan haben, massiv Hunger hatten, Kot essen mussten, Kinder tatsächlich gegessen haben, großes Leid dort war. Und es war klar, das, was hier kommt, endet damit, dass Jerusalem ins Exil geht. Jeremia vor allem hat das gepredigt und immer wieder gepredigt. Vers 2, und das Heer des Königs von Babel belagerte damals Jerusalem. Und der Prophet Jeremia war im Gefängnishof eingesperrt, das ist unser Wort, war im Gefängnishof eingesperrt, der im Haus des Königs von Juda ist. Warum? Guck mal Vers 3, denn Zedekia, der König von Juda, hatte ihn eingesperrt und gesagt, warum weissagst du und sprichst, so spricht der Herr, siehe, ich gebe die Stadt in die Hand des Königs von Babel, dass er sie einnimmt. Er predigt Gericht. Was hat Johannes gemacht? Gericht gepredigt. Und Zedekia, der König von Juda, wird in die Hand des Königs der Chaldäer nicht entkommen, sondern gewiss in die Hand des Königs von Babel gegeben werden. Und sein Mund wird mit seinem Mund reden und seine Augen werden dessen Augen sehen. Und er wird Zedekia nach Babel führen, dort wird er sein, bis ich mich ihm annehme, spricht der Herr. Und so weiter. Was predigt er? Er predigt gegen den König und kommt deswegen ins Gefängnis. Kennen wir? Kennen wir, oder? Das ist genau die gleiche Situation. Und er wird eingesperrt. Warum spielt er hier drauf an? Was kommt ein Kapitel davor? Guck mal mit mir in Kapitel 31. Sehr, sehr bekannte Verse. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe und so weiter. Ich brauche es nicht lesen, ihr kennt das, oder? Das ist der neue Bund. Das sind die zentralen Verse des neuen Bundes. Und Jeremia predigt sie. Und das Erste, was passiert, wenige Verse später, er kommt ins Gefängnis. Was ist das für eine Situation? Wir kennen sie sehr gut, oder? Und hier in dieser Situation hat Gott eine Botschaft an ihn. Ich fasse es zusammen aus der Zeitgründe. Lest gerne dieses Kapitel 32, ein sehr faszinierendes Kapitel. Gott sagt zu ihm, kauf einen Acker. Du hast das Löserecht, kauf einen Acker hier in der Gegend, ungefähr 5 Kilometer weg von Jerusalem. Das wäre wie wenn, keine Ahnung, die Armeen um Trevish Gmünd rumstehen würdet und ihr würdet sagen, und es ist klar, die schießen hier gleich alles platt und wir würdet sagen, Moment mal, aber ich möchte noch halb Trevish Gmünd kaufen. Jeder würde euch sagen, warum, das ist maximal schlecht investiertes Geld, oder? Hans, du kennst dich aus, du würdest mich nicht so beraten, oder? Gott sagt, kaufe diesen Acker. Übrigens, Jeremia sagte selber, Kapitel 29, über 70 Jahre ins Exil gehen. Jeremia hatte vermutlich nichts mehr von dem Acker. Er sagt, kaufe diesen Acker. Guck mal da in Vers 25, Kapitel 32. Er sagt, Gott, du bist groß, herrlich und mächtig, du bist der Schöpfer, alles hast du in deiner Hand, auch dieses Gericht. Und dann Vers 25. Und doch hast du zu mir gesprochen, Herr, Herr, kaufe dir das Feld für Geld und nimm Zeugen. Und die Stadt ist ja in der Hand der Chaldäer gegeben. Der versteht, das ist völlig sinnlos, Gott, was du hier sagst. Kaufe. Und er richtet sich weiter auf Gott aus. Das Beste, was man tun kann in diesem Leid. Gott spricht zu ihm. Und dann schaut mal, was Gott ab Vers 37 spricht. Und ich werde sie aus den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde meinen Zorn und meinen Grimm und meine Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen. Und sie werden sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Das ist übrigens eine Formulierung vom neuen Bund. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Und ich werde ihnen ein Herz und einen Weg geben, damit sie mich fürchten, alle Tage, und ihnen und ihre Kinder nach ihnen Gutes tun. Und ich werde ihnen einen ewigen Bund mit ihnen schließen, der neue Bund, dass ich nicht von ihnen lassen werde und ihnen Gutes tun werde. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und jetzt springen wir ein bisschen und gehen in Vers 44. Man wird Felder für Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und versiegeln und Zeugen nehmen im Land Benjamin und der ganzen Umgebung von Jerusalem und genau dort, wo sein Feld lag. Was war das? Hans, was für dich? Kurz vor Kriegszeiten Felder kaufen. Zu einem Spottpreis vermutlich das Feld gekauft. Ein gut investiertes Geld. Und nachher war dieses Feld viel, viel wert. Was ist die Botschaft, die Gott an Jeremia hier hat? Er predigt den neuen Bund, kommt erstmal ins Gefängnis. Und die Botschaft ist, aber später wird dieses neue Leben, wird dieser ewige Bund noch viel herrlicher werden. Und dann kommt Johannes der Täufer und predigt im Grunde die Erfüllung, der neue Bund, er beginnt. Er beginnt, aber geht erstmal ins Gefängnis. Und wie Jeremia, und ich denke, deswegen spielt Lukas auf diesen Text hier an, wie bei Jeremia, so bei Johannes, so bei uns. Nach Leid kommt Herrlichkeit. Ihr Lieben, das Größte und das Beste, das kommt noch. Und wenn der Dienst von Johannes dem Täufer mit Gefängnis endet und er da sitzt und fragt, warum investiere ich mich für Gott? Wo ist all die Frucht? Warum lebe ich überhaupt für Gott, wenn alles schwer ist und alles Leid ist und ich gehasst und abgelehnt werde? Warum überhaupt? Ihr Lieben, freut euch und hüpft. Euer Lohn ist groß im Himmel. Euer Lohn ist groß im Himmel dafür. Und wenn wir diesen Dienst tun und wenn wir eine Gemeinde gründen und ich dort Woche für Woche mich für die Predigten vorbereiten und keine Frucht in dieser Welt habe, ich weiß, mein Lohn ist groß im Himmel. Mein Lohn ist groß im Himmel. Lasst uns zusammenfassen, ihr Lieben. Was ist dieser Text heute? Er bespricht wahre Buße. Was ist wahre Buße? Und ein Aspekt davon ist, wahre Buße bringt Drangsal und Leid mit sich. Und er stellt dir diese Frage, ist es Jesus das wert? Ist Jesus für dich kostbar genug, dass du trotzdem ihm nachfolgen möchtest? Und wenn ja, freu dich und hüpf. Warum? Jesus ist dir kostbar. Du hast wirklich Jesus gesehen. Und zweitens, Jesus hat all dieses Leid in seiner Hand. Ich meine, letzte Woche, wenn ihr in mancherlei Versuchen kommt, was tut ihr? Freut euch, oder? Jakobus 1, 2. Und drittens, warum? Der Lohn im Himmel, er ist groß. Das Beste steht noch aus. Wenn Jesus heute wiederkommt, dann heute. Amen.